and you know what to do. My ear attends to you. As people listen intently. Whispering man sound as if he cries.
Freistunde, die Kinder- und Jugendzeit auf Radio Frei.
Hallo und herzlich willkommen zur Freistunde, die Kinder- und Jugendsendezeit hier auf Radio Frei. Normalerweise hört ihr hier Programme, die Kinder und Jugendliche hier bei uns im Studio selbst produzieren. Diesmal gibt es einen Veranstaltungsmitschnitt, wo die Inhalte allerdings auch von Kindern produziert wurden. 9 junge Autorinnen und Autoren, 10 Wochen Arbeit und jede Menge Fantasie. Am 24. Januar diesen Jahres präsentierte die sogenannte Geschichtenwerkstatt Erfurt ihre neuen Texte im Kulturhaus Sacheröden. Geschrieben und illustriert von Kindern im Alter von 9 bis 11 Jahren und gelesen von der Erfurter Schauspielerin Julia Maronde. Begleitet wurde sie dabei von einer Übersetzerin in die deutsche Gebärdensprache durch Birte Seifert. Bevor wir jetzt hier in den Mitschnitt der Lesung eintauchen, hören wir noch ein kurzes Gespräch, das meine Kollegin Christine mit der Projektleiterin Caroline Liebig geführt hat, und sie sprach mit ihr über die Idee hinter der Geschichtenwerkstatt. Und nach diesem Interview gibt es eine kurze Musik und dann steigen wir direkt in die wunderbaren Geschichten der Kinder ein. Ich wünsche euch viel Spaß und vielleicht noch der Hinweis, das ist jetzt auch nicht alles, sondern es sind insgesamt 9 Geschichten von 9 AutorInnen und wir hören heute den ersten Teil der Lesung und nächste Woche um dieselbe Zeit gibt es dann den zweiten Teil der Lesung. Auf unserer Homepage unter www.radio-frei.de könnt ihr dann nochmal alle Geschichten nachhören. Jetzt aber, wie gesagt, erstmal das Interview mit Caroline Liebig, der Projektleiterin der Geschichtenwerkstatt. Und danach geht's los.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm, noch ist alles still hier im Saal im Kulturhaus Sacheröden, aber viele Stühle stehen hier schon bereit mit bunten Kissen, damit die Kinder, die drauf sitzen, auch gut sehen können. Aber es geht nicht nur um das Sehen heute, sondern vor allem um das Hören. Heute werden Geschichten gelesen in der Geschichtenwerkstatt. Organisiert wurde das Ganze von Caroline Liebig. Gleich geht's los. Wie aufgeregt bist du?
Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin gespannt, ob die Kinder zufrieden sind mit der Lesung und vor allem, wie das Publikum darauf reagiert, weil ich selbst bin absoluter Fan von Julia Maronde, wie sie es schafft, durch das Vorlesen die Geschichten auf eine ganz andere Ebene zu heben und natürlich von den fantasievollen Einfällen der Kinder.
Julia Maronde ist Schauspielerin und wird Geschichten lesen, die aber von Kindern geschrieben wurden. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen?
Die Geschichtenwerkstatt ist ein kulturpädagogisches Projekt, das inzwischen seit 2 Jahren hier die kulturelle Landschaft in Erfurt bereichert und wird durch die Kulturdirektion der Stadt Erfurt gefördert. Die Idee der Geschichtenwerkstatt ist es, einen wertfreien Raum zu schaffen, in dem Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können und einfach kreativ tätig werden. Und der Fokus liegt dabei auf der Sprache, auf Worten. Und aber auch auf Kunst. Die Geschichten werden mit selbstgeschnittenen Linoldrucken illustriert. Und das macht das Ganze rund. Das heißt, man hat am Ende eine bebilderte Geschichte. Das ist das Ziel von der Geschichtenwerkstatt.
Nun steht am Ende eine Geschichte mit einem Bild, aber da braucht es ja wahrscheinlich sehr viel Zeit, bis das entsteht. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du die Kinder gefunden, die dann Geschichten sich ausgedacht haben und sie auch noch illustriert haben?
Glücklicherweise haben die Familien und die Kinder die Geschichtenwerkstatt gefunden. Und ja, und die Geschichtenwerkstatt bietet Platz für 10 Kinder, die sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen 10-mal treffen und immer so ein Stück weiterarbeiten, bis man sich in die Drucktechnik eingefunden hat. Das dauert auch eine Weile, bis man ein Gefühl gefunden hat für die Farbe und für dieses Drucken selbst. Geschichten und Ideen müssen immer wieder überarbeitet werden, da wird neu dran gefeilt und man inspiriert sich auch gegenseitig. Das heißt, manchmal war da ein Gedanke und eine Geschichte im Kopf und im Austausch dann untereinander haben die Kinder festgestellt, ah nee, ich mach das doch so und so.
Dann haben wir die Geschichte, dann haben wir die Bilder, dann könnten die Kinder auch sagen, ach hier, guck mal, Mama, Tante, Freundin, Opa, Onkel, ich habe hier was geschrieben, ich habe hier einen Linoldruck gemacht. Aber heute werden ja die Geschichten öffentlich präsentiert. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen?
Ich bin selber richtig großer Fan von Kindergeschichten, also Geschichten von Kindern geschrieben. Und ich find's schade, dass wenn man gar nicht so den Zugang dazu hat, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, Geschichten von Kindern zu lesen, dann weiß man einfach nicht, was einem da entgeht. Und mein Wunsch war es, das der Öffentlichkeit zu präsentieren, einfach zugänglich zu machen für alle, auch welche, die keine Kinder zu Hause haben, die gerne Geschichten schreiben. Und außerdem bringt es den Kindern richtig viel Wertschätzung entgegen und Selbstwirksamkeit. Sie sehen, dass ihr Schriftstück, ihr Werk Anerkennung findet und großen Applaus erntet.
Und zum Abschluss noch die Frage, da du ja die Geschichtenwerkstatt begleitest und betreust, was hat dich in dem Prozess am meisten überrascht oder auch gefreut?
Besonders gefreut hat mich die Stimmung, die entstanden ist. Also es kommen Kinder zusammen, die sich eigentlich gar nicht kennen. Und dieses gemeinsame Schreiben und Drucken bringt da so eine Energie in diese Gruppe, dass schon nach kurzer Zeit alle aufgeschlossen miteinander sind und sich gerne gegenseitig unterstützen, obwohl wirklich richtig unterschiedliche Charaktere dort zusammenkommen. Und das merkt man auch in den Geschichten, wie verschieden die sind. Und es freut mich, dass es diese Ausdrucksform, dass es die schafft, die Kinder zusammenzubringen. Und ich selber habe auch unfassbar viel mitgenommen. Diese Leichtigkeit, die in diesen Geschichten steckt. Manchmal gibt es unfassbar große Probleme in diesen Geschichtsverläufen. Und dann gibt es so einfache Lösungen. Und ich finde, da können sich Erwachsene richtig gut ein Beispiel dran nehmen. Manchmal muss man einfach eine einfache Lösung finden und die Sache ist gegessen.
Welche Geschichten das sind, werden wir heute erfahren bei der Lesung mit Julia Marondo und mit den vielen Kindern, die sich die Geschichten ausgedacht haben. Caroline Liebig hat das Ganze begleitet. Vielen Dank.
Dankeschön. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love.
Herzlich willkommen, liebe große und kleine Gäste. Ich bin ebenso wie Caroline und Birte und wahrscheinlich die Menschen vom Kulturhaus Dahlröden überwältigt. Zu wie viel Scharen ihr hierher geströmt seid, jetzt bin ich noch ein bisschen mehr aufgeregt. Ja, das ist gar kein Geheimnis, so wie die kleinen Autorinnen hier im Publikum sitzen und sich fragen, na, ob meine Geschichte gut ankommt, sitze auch ich hier und denke, na, habe ich alles gut geübt und verlese mich nicht und mache keinen Quatsch. Also man ist immer ein bisschen aufgeregt, das geht wahrscheinlich nie verloren. Und dann geht's auch schon los mit der ersten Geschichte. Die heißt, ich kann euch sagen, da gab es schon eine vorangehende Geschichte, die sehr lustig war und auch diese wird sehr lustig. Die heißt Die Meerschweinchenagenten 2. Quiekquack-Trio-Alarm. Und diese Geschichte hat Emma geschrieben. Sie ist 11 Jahre alt. Mitten in der Nacht klingelt das Telefon bei den Meerschweinchenagenten Putzi und Teddy. Kurz zur Info, wir befinden uns in Carrot City. Auf jeden Fall, Putzi lag sich ärgernd im Bett und fragte sich, warum das Telefon ohne Unterbrechung klingelte. Er zog sich seine Meerschweinchenhausschuhe an und schlurfte zum Telefon. Als er vor dem kleinen Telefonschränkchen stand, nahm er den Hörer ab. Es erklang eine piepsige Stimme. »Hallo, spreche ich hier mit einem Meerschweinchenagenten?« Putzi sagte grimmig,
ja, aber es ist mitten in der Nacht. Warum melden Sie sich denn so spät?
Ja, ich würde mich ja auch gern früher melden, aber ich hatte gerade einen Erpresseranruf bekommen.
Aha, von wem denn?
Als Putzi das Wort Erpresseranruf hörte, war er wieder sofort hellwach.
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Bei dem Telefonat habe ich nur einen Satz von einer ganz tiefen Stimme gehört.
Aha. Ganz kurz, wer sind Sie überhaupt?
Fragte Putzi.
Ich bin Rumi vom Quiekquack-Trio. Aber kommen wir zurück zum Thema.
Putzi sagte, krass, einen so großen Star hatte ich noch nie am Telefon. Aber sagen Sie mal, wie klang denn ungefähr die Stimme?
Sie sagte,
ich werde dir das Leben zerstören.
Weiter geht's. Erstes Kapitel. Der Besuch bei Quiekquack Trio. Am nächsten Morgen beim Frühstück erzählt Putzi vom Anruf gestern Abend. Teddy ist so verwundert, dass er das ganze Gespräch über nichts sagt.
Kein Wunder, der ist eh immer so still.
Nach dem Gespräch rutscht Teddy dann doch endlich mal ein Ton raus.
Ja, und was machen wir dann heute?
Fragt Teddy.
Na, wir besuchen Quiekquack Trio.
Hast du etwa die Hausnummer von denen?
Ja, Rumi vom Trio hat mir ihre private Telefonnummer gegeben.
Super,
antwortete Teddy.
Gut, dann springen wir jetzt mal auf unsere E-Roller, okay? Okay.
Nach dem Zähneputzen und Duschen machten sie sich auf den Weg. In der Fennel Street 8 angekommen, übrigens, das ist die Straße, wo nur reiche Meerschweinchenherren und Frauen wohnen. Naja, als sie in der Street da angekommen waren, standen sie
vor einer radieschenpinken Villa.
Teddy sagt,
also, ich mag ja lieber Salatgrün.
Ja, und ich mag Möhrenorange. Wenn wir das nun geklärt hätten, können wir ja klingeln.
Teddy drückte auf die pinke Klingel. Es ertönte ein Piepen. Ein blaues Feld leuchtete auf und eine kleine Computerstimme ertönte.
Bitte Fingerabdruck zeigen,
sagte sie. Und kurz danach guckten zwei Augen hervor.
Ach, ihr seid es.
Es öffnete sich die Tür, Rumi lugte hervor, in einer Jeans und
einem grauen Meerschweinchenpulli.
5 Minuten später saßen Putzi und Teddy auf der Veranda von der Band. Davor saßen Rumi, Mira und die lustige Zoe. Sie unterhielten sich ein wenig über den Vortag. Nebenbei fiel Teddy auf, dass Zoe ein Kaugummi aß. Putzi fragte dann, ob sie schon Verdächtige hätten. Rumi sagte,
also wir haben eine Haushälterin, die regelmäßig putzt. Dann gibt es noch eine Regisseurin, die unsere Liedtexte schreibt und einen Mann, der für uns einen Film planen will.
Also ich verdächtige noch den Sicherheitsmann, sagte Mira. Und du, Zoe?
Oh, keine Ahnung, ich verdächtige die Verkäuferin.
Ja gut, sagt Putzi, da kommen ja schon mal einige zusammen.
Findest du?
Fragte Teddy. Ja, warum nicht?
Naja, ich finde, es fehlen bestimmte Beweise, sagte Teddy.
Quick-Quack-Trio, könnt ihr uns die Hausnummern geben? Fragte Putzi.
Naja, wir können euch zumindest die der Verkäuferin nicht geben.
Okay.
Danke, sagten Putzi und Teddy wie zwei Leute von der Armee. Oh, plötzlich zerplatzte Zoes Kaugummiblase. Und plötzlich kamen 5 Fingerabdrücke hervor. Hä? Zweites Kapitel. Wir finden den Täter. Am nächsten Morgen hatten die beiden viel vor. Sie wollten versuchen, die meisten Verdächtigen zu befragen. Außerdem hatten sie ja noch die Fingerabdrücke von gestern. Die beiden Detektive hatten sich vorgenommen, heute noch den Täter zu schnappen. Zuallererst haben sie die Haushälterin befragt und mit einem Fingerabdruck sie überprüft. Der passte zwar, aber sie machte ja auch jeden Tag im Haus sauber. Sie erzählte allerdings, dass das Quick-Quack-Trio noch eine Dienerin hatte, die sehr beweglich ist.
Weiter geht's zum Sicherheitsmann,
sagte Teddy. Knallauffall. Als sie beim Sicherheitsmann waren, hatte Putzi das Gefühl, dass er der Gangster ist. Denn er hatte ja alle Passwörter für die Villa. Aber der Fingerabdruck, den sie entnommen hatten, passte überhaupt nicht zu denen, die sie gefunden hatten. Weiter ging's zur Regisseurin. Dieser Fingerabdruck passte sogar, aber die hatte ein Alibi. Sie musste noch Sachen für den Film abfotografieren. Okay. Der Sicherheitsmann hat, während sich Putzi und Teddy mit ihm unterhalten haben, gegessen. Der Fingerabdruck passte aber nicht. Er war raus. Die Verkäuferin war nicht besonders aufmerksam bei dem Gespräch, aber der Fingerabdruck hat auch nicht gepasst. Spät am Abend liefen Putzi und Teddy beim Heim. Sie sahen fertig aus.
Stopp!
Rief Teddy. Er hatte einen Schatten gesehen. An der Hauswand von Quick-Quack-Trio. Putzi und Teddy sahen sich an und nickten. Putzi und Teddy näherten sich ganz langsam der Wand. Ganz langsam. Sie wollten einfach so leise wie möglich sein. Schritt für Schritt näherten sie sich.
Ha!
Ertönte es laut.
Ende.
Nein. Spaß. Es ist so spannend, es geht natürlich weiter. Nach dem
Ha?
War es so still. Zu still. Na gut, ich verrate euch, was passiert war. Putzi lag auf dem Verdächtigen und zog langsam die Maske ab. Es war die Dienerin. Putzi und Teddy waren erstaunt, dass sie es war. Die Polizei kam. Und Quick-Quack-Trio stiegen die Treppen herunter. Putzi und Teddy lächelten sich an und machten
Hiff, hiff, Meerschweinchen-Detektive bleiben Detektive, die kann nichts trennen.
PS, und warum und weshalb es die Dienerin war, das müsst ihr die Autoren fragen.
Applaus, Applaus, dafür, dass du dich traust. Wir fliegen hoch hinaus.
Boah, wär das toll, hätte ich ne Maschine, die einfach alles weiß, was ich nicht kapiere. Und wenn ich auf den Knopf drück, kommt Schokolade raus. Boah, wär das cool, hätte ich ne Maschine, die für mich schlafen geht, denn ich bin nicht müde. Und sie räumt mein Kinderzimmer ganz von alleine auf.
Ist dir diese Welt zu doof, dann pass mal auf. Denk dir einfach eine neue aus. Was geht ab? Willkommen in deiner Fantasie. Hier gibt es das, was es sonst nicht gibt. Hip ab in die Oh-Yeah-Galaxie. Mit dem Flur beamt durch die Fantasie. Applaus, Applaus dafür, dass du dich traust. Wir fliegen hoch hinaus. Mit dem Flur beamt durch die Fantasie.
Ich kann Flamingo tanzen, ich kann Purzelbäume pflanzen. Ich reite heute zur Schule auf nem lila Elefanten. Und nach Haus flieg ich mit dem Schlitten vom Weihnachtsmann.
In meiner Hosentasche wohnt ein Krokodil, das mir Witze erzählt und Querflöte spielt. Und wenn ich mit den Fingern schnips, regnet es Gummibären.
Ist dir diese Welt zu doof, dann pass mal auf, denk dir einfach eine neue aus.
Was geht ab? Willkommen in deiner Fantasie. Hier gibt es das, was es sonst nicht gibt. Geht ab in die Oh Yeah Galaxie. Mit dem Flug verbeamt durch die Fantasie. Applaus, Applaus dafür, dass du dich traust. Wir fliegen hoch hinaus. Mit dem Flug verbeamt durch die Fantasie.
Wir fliegen weiter zur nächsten Geschichte. Die hat Leni geschrieben. Und Leni ist 9 Jahre alt und hat eine Geschichte geschrieben, die heißt Zauberpfote. Hier kommt Emi. Hallo, ich bin Emi. Ich lebe meistens bei meiner Oma, weil meine Eltern fast immer auf Geschäftsreise sind. Meine Oma ist wie meine zweite Mutter. Deswegen bin ich auch in der Geschichte bei meiner Oma. Los geht's. An einem stürmischen Tag saß Emi auf der Couch und starrte nach draußen.
Mir ist so langweilig, sagte sie.
Da kam Oma und sagte,
mal doch etwas. Na gut.
Nach 15 Minuten hörte der Sturm auf. Plötzlich hörte Emi ein jaulendes Geräusch. Sie lief schnell in den Garten. Und dann stand dort ein Luchs. Komm mit, sagte er. Emi rannte ins Haus, schrieb einen Zettel und legte ihn auf den Tisch. Dann rannte sie raus und folgte dem Luchs in den Wald. Wohin willst du? Fragte Emi. Und da blieb der Luchs stehen.
Okay, setz dich irgendwo hin. Also,
ich habe ein Problem.
Ich habe eine Pfote, aber keine gewöhnliche Pfote, sondern eine Zauberpfote.
Na, das ist doch schön, sagte Emi.
Nein, ist es nicht, sagte der Luchs. Meine Pfote hat schon meinen Bau weggezaubert.
Oh, deine Pfote kann etwas wegzaubern, wenn du es berührst?
Ja,
sagte der Luchs. Okay, warte kurz. Emi rannte los in den Schuppen. Dort kramte sie und fand einen Handschuh. Sie nahm auch noch einen Eimer und eine Mülltüte mit. Dann rannte sie zurück.
Hier, probier's mal mit dem Handschuh.
Doch als der Luchs den berührte, verschwand der Handschuh.
Na, dann probier's mal mit der Mülltüte.
Doch auch die verschwand. Und auch mit dem Eimer passierte das. Sie probierten mehrere Sachen aus. Doch egal, was es war oder wie schnell es war, nie klappte es.
Na, dann kommst du mit mir nach Hause, schlug Emi vor.
Ein paar Minuten später hatte Emi einen Hundekorb hingelegt, sodass sich der Luchs reinlegen konnte. Am nächsten Tag kam der Luchs zu ihr und sagte betrübt,
mein Korb ist weg.
Na, dann müssen wir ihn suchen.
Nein, ich habe ihn weggezaubert.
Da hatte Emi eine Idee.
Ich kenne jemanden, eine Zauberin. Die könnte dich schrumpfen lassen und dann kannst du nichts mehr wegzaubern.
Gute Idee, sagte der Luchs. Und dann gingen sie zur Zauberin. Der Luchs klopfte an und schwupps war die Tür weg. Die Zauberin stand wütend im Türrahmen.
Was wollt ihr?
Fragte sie.
Ja, stotterte Emi. Entschuldigung, das wollten wir nicht.
Die Zauberin bekam einen roten Kopf. Funken sprühten aus ihren Augen und dann explodierte sie und weg war sie.
Okay, das können wir vergessen,
sagte Emi. Der Luchs guckte immer noch so komisch. Als sie im Garten ratlos einen Himbeershake tranken, fragte Emi,
wie heißt denn du eigentlich?
Ich heiße Kaugummi. Warum fragst du?
Na ja, fing Emi an. Überleg doch mal, Kaugummi ist doch ein sehr auffälliger Name, oder nicht? Vielleicht ist ja Kaugummi die Lösung. Das fand Kaugummi auch. Er fragte, und wo gibt's einen riesigen Kaugummi? Im Dorfladen, sagte Emi. Und dann fuhren sie mit dem Fahrrad zum Dorfladen. Dort kauften sie einen riesigen Kaugummi. Dann fuhren sie wieder zurück. Doch als sie wieder da waren, war es bereits dunkel geworden.
Oh, es ist schon dunkel, ich muss jetzt nach Hause, sagte Emi. Okay, wir treffen uns um 6 Uhr im Wald, sagte der Luchs. Und nicht zu spät kommen.
Am nächsten Tag stand sie auf, schaute auf die Uhr. Es war schon nach 6. Sie schreckte hoch, nahm sich ein Toastbrot und rannte in den Wald.
Hallo, sagte der Luchs. Wo ist das Kaugummi?
Hier, hier ist es, hier. Emi griff in ihre Hosentasche. Doch da war kein Kaugummi. Auch in der anderen nicht. Sie hatte das Kaugummi verloren.
Da kam ihr eine Idee. Wir machen unser Kaugummi einfach selber.
Der Luchs legte den Kopf schief, doch er war einverstanden. Also machten sie einen Kaugummi. Wie? Das bleibt ein Geheimnis.
Da es noch klebrig war, klebten sie es auf die Pfote. Und plötzlich blitzte ein bunter Blitz um den Luchs und dann rieselte alles zur Erde, was der Luchs je weggezaubert hatte. Ende.
Hagebutt, flying too fast, I couldn't catch it. Heart in the casket, you always knew it. The starting role, the main attraction. Got cameras flashing, like, ooh. You got everybody's eyes and just for you. And I see it too. Just like the summer under the cover, me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like, ooh, if you made all of these fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh, you can have anyone else you wanted to, but I'm begging you. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up.
So, ich frage noch mal kurz in die Reihen. Geht's noch? Seid ihr noch aufmerksam? Oder möchte schon jemand eine Runde rennen oder muss mal aufs Klo? Nein? Herrlich! Dann können wir ja mit der dritten Geschichte beginnen. Die dritte Geschichte, sage ich euch, wird auch ziemlich spannend. Sie ist von Carlotta, 9 Jahre, und heißt Befreiung vom Wichtelland. In einer dunklen Nacht, als die Werwölfe am lautesten heulen, hört man in Wichtelhausen ein Stampfen. Es klang dumpf. Alle rannten aus ihren Häusern. Es war der...
Kapitel 1, och nö. Poch, poch. Wer ist denn da?
Fragte Kirinis.
Aufmachen, hopp, hopp, hier spricht Poria.
Oh, Entschuldigung, antwortete Kirinis.
Los, wir brauchen die Abgabe.
Nicht schon wieder, murmelte Poria. Was denn? Fragte ich. Verschwinde! Hallo. Zur Erklärung. Ich bin Kurinus. Ich bin 106 Jahre alt, das ist sehr jung für einen Wichtel. Ich habe einen Freund, der heißt Monte. Und Kirinis und Poria sind meine Eltern. Na, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer Poria ist. Ja, der ist ein Werwolf, der dem dunklen König der Werwölfe dient. Er und die anderen kamen vor 20 Jahren in unser Dorf. Und naja, ihr könnt euch schon denken, was dann passiert ist. Ich mache es kurz. Das war der Untergang.
Da hinten steht der Wagen, sagt Poria. Du weißt, was zu tun ist.
Ja, aber würden Sie mir bitte helfen, den schweren Sack auf den Wagen zu tragen? Fragte Kirinis.
Auf gar keinen Fall. Hopp, hopp.
Ich mache ja schon, sagte Kirinis.
So, das wär's, sagte Poria.
Auf Wiedersehen, sagte Kirinis.
Tschüss, murmelte Poria.
Kurinus geht seinen Freund Monte zum Spielen abholen. Er muss vorsichtig sein. Denn auf dem Weg muss er sich an den Häusern der Werwolfsoldaten vorbeischleichen. Klopf, klopf, ich bin's, Kurinus.
Oh, du bist's, antwortete Monte.
Können wir los? Fragte ich.
Ja, ich komme, sagte Monte. Wo wollen wir heute hin?
Lass uns in den Wald gehen.
Vielleicht können wir ja ein paar Werwolfsoldaten einen Streich spielen, antwortete ich.
Na klar, worauf warten wir? Als erstes schleichen wir uns an das Werwolfsoldatenhaus, schlug Monte vor.
Oh, da drüben sind schon zwei, flüsterte ich.
Wo?
Na, da drüben, an der Hauswand.
Ah, ja, los, kommen wir, schleichen uns rüber. Im Schnee hört man uns nicht.
Psst. Und was sagen die?
Ich weiß nicht, hier ist es so laut. Was sagen die?
Wollen wir näher ran, Monte? Da sagte der kleine, dicke Werwolfsoldat, der an die Hauswand lehnte.
Hast du schon das Neueste gehört? Na klar,
sagte der Werwolf, sagte er.
Der Werwolfkönig will den Weihnachtsmann vom Thron stürzen,
lachte der lange, dünne Werwolfsoldat, der lässig in den Schnee spuckte.
Aber der Weihnachtsmann hat doch so eine große Koboldarmee,
warnte der Dicke.
Hoho, das wird ein Klacks,
lachte der lange, dünne Werwolfsoldat ein böses Lachen.
Kurinus, sagte Monte. Wir müssen den Weihnachtsmann warnen oder den Werwolfkönig aufhalten.
Ja, sagte ich. Übermorgen können wir los. Morgen besuchen wir noch meine Oma Kaki, antwortete ich.
Okay, bis morgen, sagte Monte.
Tschüss, rief ich.
Monte erfüllte seinem Freund Kurinus zwei große Wünsche. Er schenkt ihm ein Pony zum Reiten und einen Hund. Kurinus ist außer sich vor Glück. Seine Eltern sind nicht darüber erfreut, aber sie können sich damit arrangieren.
Auf ihrer Reise zum Weihnachtsmann gesellt sich der junge Apfelverkäufer Blodi mit seinem Esel zu ihnen. Wir ritten durch den schwarzen Wald. Ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Angst, ob unser Plan funktioniert. Wir hatten Oma Kaki einen Brief geschrieben, dass sie allen Wichteln Bescheid geben soll, dass alle gemeinsam gegen den Werwolfkönig kämpfen müssen. Als wir am Schloss des Weihnachtsmanns ankamen, waren die Kobolde schon dabei, einen großen Schlitten mit Geschenken zu beladen.
Entschuldigung, sagte Monte, wir würden gern mal den Weihnachtsmann sprechen.
Na, das geht nicht, der ist doch im Weihnachtsfieber, sagte der Kobold grimmig.
Na, aber es ist wichtig, flehte ich.
Worum geht es denn ganz genau?
Fragte ein besonders schicker Kobold, der die Arbeit der anderen überwachte.
Der Werwolfkönig will den Weihnachtsmann vom Thron schlagen, sprudelte es aus mir heraus.
Alle Kobolde hielten inne und guckten uns erschrocken an. In die Stille hinein staunte Blodi.
Wow! Ist das aufregend?
Ich war noch nie hier.
Und sein Esel jaulte zustimmend. Der schicke Kobold rümpfte die Nase, sagte dann aber zu uns, kommt, Boro wird euch zum Weihnachtsmann führen. Ein riesiger, dicker Kobold mit grimmigem Gesicht führte uns durch die lange Halle des Weihnachtsschlosses. In der großen Weihnachtshalle lagen überall Geschenke bis unter die Decke. Und an einer riesigen Tafel hingen Abertausende von Wunschzetteln. Der Weihnachtsmann saß an einem großen Schreibtisch und blickte auf, als wir eintraten.
Hallihallo. Nanu, wer seid ihr denn?
Wir sind Wichtel aus dem Wichtelland, sagte Monte. Genauer gesagt aus Wichtelhausen.
Oh, da war ich ja schon lange nicht mehr, sagte der Weihnachtsmann.
Ja, ja, es geht um den Werwolfkönig. Er will dich vom Thron schlagen. Wir haben seine Soldaten belauscht, rief ich. Der Weihnachtsmann erblasste. In diese Schreckensstille hinein fragte Blodi plötzlich, kann ich mal ein Geschenk aufmachen?
Nein,
riefen alle gleichzeitig.
Was machen wir denn jetzt nur, sagte der Weihnachtsmann.
Wir waren alle so mit Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt, dass wir unvorsichtig geworden sind.
Ja, ja, wir haben schon eine Idee. Also, wir haben meiner Oma gesagt, dass sie alle Wichtel in Wichtelhausel zusammentrommeln soll für den Kampf gegen den Werwolfkönig.
Oh, das kann klappen. Wenn wir gemeinsam mit den Kobolden kämpfen, können wir das schaffen, sagte der Weihnachtsmann und ballte die Fäuste.
Wenn alles geschafft ist, kann ich dann vielleicht ein Autogramm?
Fragte Blodi wieder.
Nein,
sagten alle wieder gleichzeitig. Kapitel 8, der Kampf.
Hier, Corinus, weißt du eigentlich, wie du deinen Hund nennen willst?
Fragte mich Monte.
Ja, ich glaube, ich nenne die Cherry, antwortete ich. Könnt ihr euch mal auf das Wesentliche konzentrieren, ermahnte uns der Weihnachtsmann, während wir uns Wichtelhausen näherten.
Oh,
wir sind in Wichtelhausen, rief Blodi erfreut.
Tatsächlich, ich hatte es für einen Moment nicht erkannt, sagte ich überrascht.
Wow, da ist ja ein Meer aus Flammen, sagte Blodi und erstarrte.
Ja, da sind Fackeln. Sie machen sich bereit für den Kampf.
Genial, staunte Monte.
Ja, ja, ich habe auch den Zwergen Bescheid gesagt, sagte dann der Weihnachtsmann.
Und jetzt ging alles ganz schnell. Plötzlich ertönte ein Horn. Das waren die Zwerge. Die kamen aus ihren unterirdischen Höhlen hoch und vermischten sich mit der Koboldarmee hinter uns. Gemeinsam mit den Wichteln entstand ein riesiges, beeindruckendes Heer. Kaum waren alle zusammen, legte ein Werwolfsoldat ein Feuer. Und dann wurde alles ganz wuselig. Sie kämpften und kämpften. Plötzlich ertönte noch ein Horn. Und das war ganz klar, das ist der Werwolfkönig. Einige Wichtel flohen aus Angst. Er war riesig, viel größer als seine Soldaten. Wie ein Monster ragte er in die Menge und warf 5 Zwerge auf einmal um. Dann sprang der Weihnachtsmann von seinem Schlitten und rief,
Stopp! Lass das friedliche Dorf in Frieden!
Doch kaum hatte er das gesagt, wurde der Werwolfkönig noch böser und sie fingen an zu kämpfen. Plötzlich sprangen wir alle von unseren Ponys und Blodi von seinem Esel. Meine Eltern kamen angerannt und gaben Monte Pfeil und Bogen und mir ein zweischneidiges Schwert.
Blodi holte einen Holzlöffel aus dem Sack.
Dein Ernst?
Fragte ich. Blodi zuckte mit den Schultern und sagte,
ich hab nichts Besseres.
Wir kämpften und kämpften und als uns fast die Kräfte verlassen hatten, hat der Weihnachtsmann plötzlich seine Geheimwaffe rausgeholt.
Warum eigentlich erst jetzt?
Einen Zauberstab. Und er verbannte den Werwolfkönig mitsamt seinen Soldaten aus dem Reich. Danach wurde gefeiert. Bis tief in die Nacht. Irgendwann holten Blodis Eltern ihn ab. Auch auf Eseln. Schielenden Eseln. Blodi rief zum Abschied.
Das hätte ich ja fast vergessen. Ich brauche noch ein Autogramm, lieber Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann verdrehte die Augen und sprach stattdessen laut zu allen Bewohnern des Dorfes.
Zu Ehren unseres Sieges soll dieses Dorf ab heute Weihnachtsdorf heißen.
Alle jubelten. Ende.
Watch it burn.
Die nächste Geschichte ist von Ida. Ida ist 9 Jahre alt und heißt Unerwartet. Hallo, wir sind im Drachenwald, wo liebe und auch böse Drachen wohnen. Wir wollen euch die Geschichte erzählen, wo 2 Drachen gefangen wurden und ein böser Drache wollte, dass sie böse Dinge machten. Wie sie es geschafft haben, erfahrt ihr jetzt. An einem sonnigen Tag flogen Fadekin und Feuerkruste, die beiden Drachen, durch den Himmel. Plötzlich kam ein heftiger Windstoß und die beiden wurden vom Himmel geschleudert. Als 15 Minuten vergangen waren, wachten Fadekin und Feuerkruste irgendwo im Dunkeln wieder auf. Das Erste, was Feuerkruste sagte, war: »Mein Magen knurrt, können wir was essen?« Fadekin sagte mit ernster Miene: »Wir müssen erst herausfinden, wo wir sind, und dann kannst du was essen, okay?«
»Na gut«, sagte Feuerkruste, »aber beeile dich, sonst falle ich um.«
»Ja, ja, jetzt komm«, sagte Fadekin genervt.
und entschied sich einfach für den rechten Weg, weil es zwei Wege gab. Als sie den Weg weiterliefen, wurde es immer dunkler. Und als Fralekin schon aufgeben wollte, wurde es langsam heller. Er dachte, jetzt hatten sie endlich einen Ausweg gefunden. Doch als das Helle ganz nah war, sah Fralekin, dass sie in einer Höhle angekommen waren, wo ein Loch oben war. Doch auf einmal konnten die beiden Drachen sich nicht mehr bewegen und fliegen und irgendwas war um sie herum. Es fühlte sich an, als hätten sie ihre Kräfte verloren. Und da war auch so ein Trank, der irgendwie komisch aussah. Und auf einmal kam auch noch so ein alter Drache. Ende. Nein, natürlich nicht. Es geht doch noch weiter.
Ha, ha, ha,
lachte der böse Drache. Und Fralekin und Feuerkruste erstarrten. Der Erste, der was sagte, war Feuerkruste. Er stotterte:
Wer bist du?
Der Drache laut lachte laut und fies.
Ich bin Lavastein. Und ihr werdet hier festsitzen und meine Gehilfen sein.
Jetzt kam auch Fralekin wieder zu sich und meinte, aber du kannst uns doch nicht für immer hier festhalten. Lavastein antwortete,
oh doch, das kann ich sehr wohl. Ihr werdet mir gehorchen sonst.
Eine lange Pause folgte. Dann beendete er den Satz.
Sonst wollt ihr nicht wissen, was passiert.
Fralekin und Feuerkruste erstarrten erneut. Aber nicht, weil sie Angst hatten, sondern weil auf einmal so ganz komische Drachen sich neben den Wächter stellten. Jetzt meinte der Drache,
ihr trinkt jetzt diesen Trank.
Fralekin und Feuerkruste gehorchten sofort und waren wie vom Donner geschlagen, umgefallen und räkelten sich. Plötzlich fühlten sie sich gar nicht mehr gut und konnten auch nicht mehr reden. Lavastein lachte sein fieses Lachen und befahl ihnen,
geht jetzt zur Bäckerei in die Stadt und fresst alles auf, was ihr kriegen könnt.
Fralekin und Feuerkruste flogen sofort los. Sie wussten zwar nicht genau, wo das war, doch es geleiteten sie zwei andere Drachen, die dann wieder zurückflogen. Sie schlichen sich dann in die Bäckerei heran und flogen mit voller Wucht gegen die Scheibe. Es machte einen lauten Knall und die Scherben flogen herum. Fralekin und Feuerkruste interessierte das aber nicht. Sie überfielen den Bäcker. Er schrie so laut, dass es die ganze Straße hören konnte. Sofort kamen die Leute angerannt und wollten wissen, was los war. Der Bäcker konnte ihnen nicht antworten. Und dann sahen sie die Drachen. Der Bäcker und all die anderen Leute, die nun im Laden standen, rannten raus und schrien vor Schreck und Angst laut durch die Gassen. Die Drachen machten das, was Lavakruste ihnen befohlen hatte. Sie aßen sich so voll, bis sie vor lauter Essen umfielen. Der Einzige, der ruhig blieb, war ein Junge namens Leon, der gar nichts mitbekommen hatte, was passiert war. Er sah noch, wie die Leute aus dem Laden rannten und wollte selbst herausfinden, was da los war. Und als er den Laden betreten hatte, wunderte er sich, warum die Leute denn so schrien, weil da ja nur zwei harmlose Drachen lagen, dachte er zumindest. Als Fralekin und Feuerkruste aufwachten, erschraken sie und flogen mit voller Wucht gegen die Ladendecke. Leon erschrak sich genauso und schreckte in die Höhe. Als sich alles beruhigt hatte und sie sich gegenüber saßen, da hatten sie so ein komisches Gefühl. Ein Gefühl, als würden sie zusammenpassen. Das war ganz schön aufregend, was? Und ich glaube, das war erst der Anfang einer richtig guten Freundschaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal geht es weiter. Liebste Grüße, Fralekin und Feuerkruste.
Ich bin so, wie ich bin. Gott sei Dank hast du nie kapituliert. Denn als du mich mit nach Hause gebracht hast, war Mama und Papa schockiert. Ich hab dein Hund Gassi geführt und gerne das mit der Krawatte probiert. Und dennoch waren sie der Meinung, ich wär nur ein Assi, der gern mal die Fassung verliert. Die anderen fragten dich, passt er zu dir? Kann er sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählte, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da, Praktikum hier. Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und am Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Du bist so wie du bist, die Liebe sie liegt voll in deiner Natur. Genug von den Normen, fast jeder versucht dich zu formen schon seit der Geburt. Business und Kohle, Fitness und Mode sind nur ein Teil der Tortur. Bleib wie du bist, denn für mich ist deine Erscheinung Bereicherung pur. Und bleiben sie stur, lass dir nichts sagen, denn deine Figur ist mehr als perfekt und deine Frisur braucht keinerlei Kur. Ich meine ja nur, ich komm aus einem anderen Land, passt das zusammen mit deiner Kultur? Am Anfang war keiner so wirklich begeistert, als sie von uns beiden erfuhren. Vergiss mal den Zeiger der Uhr, bleib lieber in deiner eigenen Spur. Du hast begriffen, ich bleibe, drum lässt du mich guten Gewissens alleine auf Tour. Ich leiste den Schwur, Seite an Seite mit dir, ich meinte zu ihr, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
Staub auf, Staub auf. Ich glaub, mit dir kann ich Luftschlösser aufbauen, aufbauen. Du kennst meine Fehler und alle Details. Auch wenn ich nichts sage, weißt du Bescheid. Ich will nur, dass du nicht vergisst.
Lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. So, wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich brauch dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist.
Wir hören jetzt Das Ei von Wilma, 10 Jahre alt. Wilma und Marla gehen gerade durch den Park. Sie sind Stiefschwestern und wohnen in der Regenbogenstraße 13. Also, sie laufen gerade durch den Park, als Marla rief, sieh mal, dort liegt ja ein Ei. Wilma und Marla rannten zu der Stelle, wo das Ei lag, doch das Ei war weg. Sie sahen sich verwundert um. Das Ei lag plötzlich hinter ihm. Wilma und Maria Marla sahen sich verwundert an. Jetzt lag das Ei zwischen ihnen. Wilma versuchte es festzuhalten. Sie hatte ihre Arme fest um das Ei geschlungen. Aber die Idee war nicht so gut, denn das Ei bewegte sich wieder. Das Einzige, was Marla noch von Wilma verstand, war,
das Ei hat Überlenkgeschwindigkeit.
Eine halbe Stunde lang wurde Wilma durch den Park gezogen, hin und her und her und hin. Erst als Maler aus Versehen gegen das Ei lief, hörte es auf. Wilma ließ das Ei schnell los und sagte, hat mein Stiefpapa nicht ein dickes Seil im Schuppen? Maler antwortete, ja, hat er, aber wieso? Wilma rannte schon vor und hörte Maler nicht mehr. Als Wilma am Schuppen war, rief sie, Mann, wann kommst du denn endlich? Maler kam erschöpft an. Sie hatte noch schnell den Schlüssel geholt. Sie schloss den Schuppen auf und holte das Seil. Sie rannten zurück in den Park. Da, da liegt das Ei, rief Maler aufgeregt. Wilma hatte im Rennen eine Schlaufe geknotet und die schwang sie jetzt wie ein Jiha-Cowboy über ihrem Kopf und warf sie in Richtung Ei. Die Schlinge legte sich um das Ei. Jetzt schnell, rief Wilma und sie zogen das Ei zu einem Baum. Wir warten, bis es dunkel wird und dann schläft das Ding, was in dem Ei ist, hoffentlich. Okay. Als es dunkel wurde, machten sie sich auf den Weg nach Hause. Als sie zu Hause ankamen, schlichen sie mit dem Ei in Wilmas Zimmer. Zum Glück hatten Mama und Papa den Fernseher so laut eingeschaltet, dass sie sie nicht hörten. Als sie in Wilmas Zimmer angekommen sind, hoben sie das Ei auf einen Kissendeckenturm. Plötzlich klopfte es an der Tür. Sie versteckten das Ei unter den Kissen und Decken und Wilma rief, herein! Ihr Papa stand in der Tür und hinter ihm stand ihre Mutter.
Wir wollen euch was schenken, sagten die Eltern,
holten Kartons mit Luftlöchern aus dem Flur und überreichten sie Wilma und Maler. Auf den Kartons standen die Namen